Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus.
Herzlich willkommen zur Veranstaltung über Maßnahmen in Frankreich gegen Extremismus. Mein Name ist Rebecca Schönenbach. Ich bin die Vorsitzende von VETO, dem Verein, der diese Reihe von Bestandsaufnahmen, Strategien gegen Islamismus organisiert, und werde heute diese Veranstaltung alleine machen. Das heißt, wir sind unter uns. Sie haben wahrscheinlich alle gehört, dass in Frankreich letztes Jahr große Änderungen angegangen wurden mit dem Gesetz, das man umgangssprachlich Gesetz gegen Trennung oder Separatismus nennt. Aber es gibt eine Vorgeschichte dazu und ich will kurz ein paar Rahmendaten geben, damit Sie ungefähr einordnen können, woher diese Änderungen kommen. Und eine kleine Warnung: Frankreich ist gerade im Wahlkampf. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wird am Sonntag der Präsident gewählt in einer Stichwahl, die also erstmal in einer Wahl und dann kommt es normalerweise zu Stichwahlen, die Ende April ausgeführt werden. Und daher werden die Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, natürlich auch immer im Kontext des Wahlkampfs diskutiert. Und da insbesondere, weil es zwei Kandidaten gibt, wie Sie sicher auch wissen, Marine Le Pen und Éric Zemmour, die beide dem Rechtsaußenspektrum zuzuordnen sind, vor allem Zemmour, der die Diskussion sehr, sehr weit ins rechtsextreme Spektrum gezogen hat und sehr viel Druck ausübt, auch auf die Regierung. Und viel der Kritik, die gerade an den Gesetzen kommt, hängt damit zusammen, dass vermutet wird, dass viele der Maßnahmen auch zeigen sollen, dass man Extremismus im Griff hat, um sich gegen Rechtsextreme abzugrenzen, ihnen gleichzeitig aber das Wählerpotenzial wegzunehmen. Also erst letzte Woche wurde zum ersten Mal auf Grundlage dieses Gesetzes eine Antifa-Gruppe verboten in Lyon, was einen ziemlich großen Aufstand oder sagen wir mal Aufschrei hervorgerufen hat. Die werden auch juristisch dagegen vorgehen. Das wird zum Beispiel zugerechnet zu dem Wahlkampf eher als der Tatsache, dass da tatsächlich extremistische Tendenzen vorhanden werden. Muss man sehen, wie das kommt, aber das nur so als Hintergrund all dessen, was gerade abläuft. Und vielleicht erstmal ein bisschen zur Vorgeschichte. Und zwar ist das Setting in Frankreich ein etwas anderes als hier. Einerseits die staatlichen Rahmenbedingungen, weil Frankreich eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche hat, sind die Voraussetzungen der Kontrolle von religiösem Extremismus ganz andere als in Deutschland. Und zwar gab es 1905 ein Gesetz, bei dem dann Staat und Kirche vollständig getrennt wurden, was einerseits den Einfluss der Kirche auf den Staat stark beschränkt hat, andererseits aber auch den Einfluss des Staats auf die Kirche. Also die Religionen haben totale Autonomie garantiert bekommen, keinerlei inhaltliche Einmischung des Staates, dann natürlich auch keine Finanzierung durch den Staat, keine Kirchensteuern wie in Deutschland. Und diese Trennung ist sehr stark verankert in den Prinzipien Frankreichs, in den Prinzipien der Republik. Und so heißt das Gesetz, das jetzt 2021 eingeführt wurde, auch offiziell ein Gesetz für den Respekt der Prinzipien der Republik. So ist der offizielle Titel dieses Gesetzes. Das Gesetz an sich, das ist einer der Kritikpunkte, tut genau das Gegenteil. Es hebt nämlich leicht diese Trennung, diese starke Trennung zwischen Staat und Kirche auf, weil es zum ersten Mal versucht, Extremismus zu bekämpfen, auch Rechtsextremismus, der religiöse Züge hat, indem es anfängt einzugreifen in Bereiche, die eigentlich der staatlichen Kontrolle entzogen waren. Das kommt daher, dass in Frankreich festgestellt wurde, dass man seit Jahren starke Maßnahmen gegen Terrorismus vorgenommen hat. Der damalige Innenminister Sarkozy hat 2006 ein Terrorismusgesetz erlassen, ein Antiterrorismusgesetz nach den Anschlägen 2005 in London, was sehr starke Folgen hatte. Und wie Sie sicher wissen, gab es dann Verschärfungen über die Jahre. Nach den Anschlägen 2015 in Paris, die sehr groß und sehr drastisch waren, gab es 2017 weitere Verschärfungen. Die letzten Verschärfungen war ein Monat bevor das Loi Separatisme erlassen wurde, 2021 im Juli. Das Gesetz, das da erlassen wurde oder beziehungsweise erweitert wurde gegen Terrorismus, hat weitreichende Konsequenzen in der Überwachung und vor allem auch bei freigelassenen, verurteilten Terroristen. Und das hat damit zu tun, dass es in Frankreich eine deutlich größere Bewegung gab, jetzt nicht nur an Anschlägen, es gab nicht nur deutlich drastischere Anschläge, sondern es haben sich auch im Vergleich zu Deutschland sehr viel mehr Leute dem Islamischen Staat angeschlossen, und zwar ungefähr doppelt so viele, obwohl Frankreich eben 20 Millionen weniger Einwohner hat. Es sind knapp 2000 Leute gewesen, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, von denen man weiß, 1910 offiziell, Und einer der besonders erschreckenden Faktoren für den Staat und die Staatsangestellten war, dass eine zwar kleine, aber doch bedeutende Zahl sich aus der Armee und der Polizei rekrutiert hat, die sich dann dem IS angeschlossen haben. Also mindestens 10 Armeeangehörige haben sich dem IS angeschlossen, darunter mindestens einer aus einer Spezialeinheit, die hochtrainiert ist. Und das hat natürlich eine Schockwelle ausgelöst, weil gerade diese Menschen, die in Spezialeinheiten dienen, natürlich staatstreu sein müssen und sich den Prinzipien der Republik verpflichtet fühlen müssen. Das war einer der größten Schockmomente für den französischen Staat. Die Situation jetzt ist so, deswegen auch die Verschärfung der Gesetze 2021 oder beziehungsweise das ist die offizielle Begründung der Verschärfung der Gesetze, dass im Gefängnis momentan 430 wegen Islamismus verurteilte, also islamischen Terrorismus verurteilte Inhaftierte sitzen. Das ist eine sehr hohe Zahl. In Deutschland sind wir noch nicht mal bei 100. Weitere 600 Verurteilte wegen Radikalisierung, also wegen noch nicht ausgeführter Terrorattentate, aber Gefahr von Terrorismus. 250 verurteilte Terroristen haben ihre Haft bereits verbüßt und sind auf freien Fuß gesetzt worden, allerdings unter starken Auflagen, die eben dieses Gesetz mit möglich macht. Unter anderem macht es möglich, dass diejenigen, die ihre Freiheitsstrafe abgesessen haben, mindestens 2 Jahre lang stark überwacht werden und mit Einschränkungen belegt. Teilweise macht es auch möglich, abzuschieben. Und wenn es möglich ist, versuchen sie auch, die Staatsangehörigkeit zu entziehen in Frankreich, auch schon bei Radikalisierungsverdacht. Und das sind alles Maßnahmen, die haben noch gar nichts mit dem Gesetz gegen Separatismus zu tun. Das sind alles Maßnahmen, die rein auf den Gesetzen gegen Terrorismus beruhen. Abgesehen von diesen repressiven staatlichen Maßnahmen, die versucht haben, das Phänomen der Radikalisierung, das in Frankreich selbst beobachtet werden konnte, einzudämmen mit harten Strafen, gab es relativ wenige Versuche der Prävention in Frankreich. Es gibt natürlich wie in Deutschland auch Initiativen, die sich um Deradikalisierung und Prävention von Radikalisierung kümmern, aber sehr wenig eigentlich, die in staatlichen Händen waren. Man hat erstmal festgestellt, dass in der allgemeinen Gefängnisbevölkerung ein ziemlich hoher Anteil von Menschen mit Hintergrund aus islamischen Ländern sind, also weit über die Hälfte der Insassen in französischen Gefängnissen hat einen Migrationshintergrund, beziehungsweise viele sind ja Franzosen seit mehreren Generationen, aber die Vorfahren stammen aus islamischen Ländern. Und dieses Radikalisierungspotenzial innerhalb der Gefängnisse, die auch ziemlich überfüllt waren, das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, stark Radikalisierte von normalen Häftlingen, von einfach wegen Kriminalität verurteilten Menschen zu trennen, hat man versucht, dem entgegenzuwirken, indem man Imame eingestellt hat. Also man hat über 60 Imame autorisiert, in den Gefängnissen Präventionsarbeit zu leisten. Man hat keinen Effekt festgestellt, nachdem man die eingestellt hat. Das ist einer der größten Kritikpunkte. Dann gab es einen Versuch, der 2015 gestartet ist, mit einem Zentrum der Deradikalisierung, in dem sich unter Radikalisierungsverdacht gestellte Personen freiwillig melden konnten. Es wurde sehr gut ausgestattet. Es gab über 20 feste Angestellte, Psychologen, Sozialarbeiter, Berufsberater und so weiter. Es wurde überhaupt nicht angenommen. Also dieses Zentrum war einer der tatsächlich krachend gescheiterten Versuche. Es wurde dann eingestellt. Die Kosten wurden stark kritisiert. Es waren fast 3 Millionen Kosten, was eigentlich in dem Maßstab noch nicht viel ist, wenn man sich das anguckt, was für Maßnahmen da eingeleitet wurden. Aber es hat halt keinen Effekt gehabt. Also es hat sich niemand freiwillig dahin begeben. Und das war der Grund. Also man hat gesagt, es funktioniert nur, wenn diejenigen, die sich in die Falle der Radikalisierung begeben haben und sich daraus befreien wollen, sich freiwillig dahin begeben, weil nur dann die Chance groß ist, dass sie sich auch tatsächlich daraus befreien können und damit alle Hilfe geben wird, diesen Schritt auch zu schaffen. Und das ist einfach nicht angenommen worden. Also es gab zwischendurch mal 9 Personen, die dort waren, aber letztendlich war es nur eine Person, die fest dort geblieben ist und an diesem Programm teilgenommen hat und dann wurde es eben, ich glaube, 2020 komplett eingestellt. Das ist so das Setting. Also ein unglaublicher Druck auch auf die Regierung, aus der Bevölkerung, wegen der großen Anschläge, wegen der hohen Zahl an Radikalisierten und an tatsächlich zu Terroristen gewordenen Personen und gleichzeitig wenig Erfolg bei der Prävention und immer mehr Meldungen, das muss man auch sagen, in Schulen über Radikalisierung, die dann kulminiert sind in dem Mord an Samuel Paty, von dem Sie natürlich alle wissen, der Lehrer, der versucht hat, über die Mohammed-Karikaturen im Unterricht zu sprechen, in einer sehr vorsichtigen Art und Weise. Er hat die Schüler vorgewarnt, er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, die Klasse zu verlassen und er wurde dennoch denunziert und zwar auch verleumdet. Die Tatsachen wurden verdreht und dann hat letztendlich ein Radikaler den Lehrer ermordet. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gab sehr, sehr viele Vorfälle vorher an Schulen in Frankreich, wo zum Beispiel die Gedenkminuten für die Opfer von Terrorismus gestört wurden, wo Geschlechtertrennung gefordert wurde von Schülern, wo die Lehrer gemeldet haben, dass sie bedroht werden, wenn sie bestimmte Themen ansprechen, sei es den Holocaust, sei es andere, also Kolonialisierungsgeschichte, die in Frankreich natürlich sehr, sehr wichtig ist. Der algerische Unabhängigkeitskrieg, ein sehr wichtiges Thema auch in Frankreich. All diese Sachen wurden eben immer schwieriger und sehr viele Lehrer haben gemeldet, dass das ein Problem ist, sich da durchzusetzen. Dazu muss man auch noch eine Sache anführen zur Vorgeschichte an Schulen. Wie ich ja gesagt habe, gibt es dieses Gesetz von 1905, das eben Staat und Kirche stark trennt. Und eine der Auswirkungen des Gesetzes war, dass schon unter Chirac Maßnahmen eingeführt wurde, die sicherstellen sollten, dass staatliche Angestellte und überhaupt in staatlichen Einrichtungen so weltanschauliche Symbole und weltanschauliche Meinungsäußerungen sollten möglichst unterlassen werden, sowohl bei den Staatsangestellten, aber auch bei den Besuchern der Einrichtungen. Und das heißt für Schulen natürlich auch bei Schülern und Schülerinnen. Und daher wurde unter Chirac bereits ein Gesetz erlassen, das so religiöse Symbole in Schulen verboten hat. Das trat 2003 in Kraft. Und das betrifft nicht nur Kopftücher bei Mädchen, sondern auch Kippot oder Yarmulkes bei Jungen und bei den männlichen Sikh die Turbane. Und damals wurde schon gesagt, oh, die Entwicklung ist zur Radikalität. Es ist doch vielleicht besser, wenn man den Schülern erlaubt, ihre Religion privat zu leben, sonst bekommt man Aufstände in den Straßen. Und das ist überhaupt nicht eingetreten. Also dieses Gesetz wurde erlassen, es wurde angenommen, es gab überhaupt keinen Effekt bei, vor allem bei muslimischen Familien, die haben ihre Kinder weiter zur Schule gehen lassen, auch die Mädchen, das war eine der größten Befürchtungen, bevor das Gesetz eingeführt wurde, dass die Mädchen dann nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Dieser Effekt ist nicht eingetreten, es gab auch relativ wenige Proteste. Also es gab unter 10 Gerichtsverfahren, von denen allerdings einige Jungen mit Kippot betrafen und in einem Fall ein Jungen aus einer Sikh-Gemeinschaft. Also der große Aufschrei blieb aus und man hat daher gedacht, ah, das ist ein gutes Zeichen. Die Mehrheit der Muslime, was ja auch der Fall ist, was die auch die Studien zeigen, ist integriert in dem Sinne, dass Religion zwar für sie wichtig ist, aber dass sie die Gesetze der Republik, der Französischen Republik durchaus akzeptieren und auch mitgehen bei den Verboten. Zum Beispiel bei religiösen Verboten, religiösen Symbol in der Schule nicht mehr zu tragen. In den letzten Jahren hat sich aber der Druck durch radikale Gruppen verstärkt und die haben angefangen, in den 2000ern immer mehr private Schulen zu gründen und die Eltern auch dazu zu überreden, die Kinder zu Hause zu beschulen, was in Frankreich legal ist, anders als in Deutschland. Und das hat stark zugenommen, sodass es jetzt eine Situation ist, in der über 60.000 Kinder zu Hause beschult werden oder in Privatschulen sind. Also zu Hause beschult werden über 60.000 und dann gibt es noch Kinder, die in Privatschulen sind. Und diese Privatschulen sind oft religiöse Schulen. Das ist legal in Frankreich. Es darf religiöse Schulen geben, aber die haben sich bisher stark der staatlichen Kontrolle unterzogen. Und dieser Zustand, der eben zur Radikalisierung der Jugend führt, wurde eben auch dann bemerkt. Und da ist dann auch durch die Radikalisierung von Eltern und von Gemeinden, die oft in bestimmten Vierteln angesiedelt wurden, ein enormer Druck auf die Schulen entstanden, sodass immer mehr verlangt wurde, dass eben religiöse Symbole in staatlichen Schulen auch erlaubt wurden. Und Sie haben dann sicher mitbekommen, dass unter Sarkozy wiederum Gesetze erlassen wurden, 2011 das Burka-Verbot, beziehungsweise es ist ein Verbot von Gesichtsbedeckung in der Öffentlichkeit. Und Sarkozy war es auch, der dann festgestellt hat, dass man in irgendeiner Form mit dem Problem der Radikalisierung umgehen muss. Und der hat den ersten Schritt in der Lockerung dieser staatlichen Trennung zwischen Staat und Kirche gemacht, indem er nämlich ein Gremium zusammengerufen hat, so ähnlich wie der Zentralrat der Muslime oder der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland, ein nichtstaatliches Gremium, das die Muslime in Frankreich vertreten soll und gegenüber dem Staat Ansprechpartner werden soll. Das war damals der erste Schritt hin zur etwas Aufweichung dieser starken Trennung. Und er hatte damals, ähnlich wie in der deutschen Politik, die Vorstellung, dass wenn man Ansprechpartner hat, man mit denen zusammenarbeiten kann, im Hinblick darauf, dass es deradikalisierend wirkt. In diesem Gremium, das hieß Conseil du culte musulman, waren hauptsächlich islamische Gruppen vertreten, die sich ethnisch organisiert haben, also so wie in Deutschland auch, die türkischstämmigen Muslime und mehr die nordafrikanischen und arabischstämmigen Muslime jeweils getrennt. Und es wurde, einer der Vorwürfe war, dass es stark von der Muslim Brotherhood beeinflusst war, Teile dieser der Organisationen, die darin vertreten waren. Genau wie in Deutschland war es auch so, dass die Mehrheit der französischen Muslime diese Gremien gar nicht kannte. Also wenn man die befragt hat, dann in Deutschland ist es ja so, dass nur 16% der hier lebenden Muslime in etwa, also vielleicht knapp 20%, aber auf jeden Fall ein sehr geringer Anteil, die offiziellen Verbände, die offiziellen Vertreter kennen. Und das ist in Frankreich ähnlich. Also den meisten französischen Muslimen waren diese Organisationen einfach unbekannt. Und daher haben die im Prinzip, genau wie in Deutschland, keinen Vertretungsanspruch und sind damit auch nicht wirklich gut geeignete Ansprechpartner für den Staat, weil sie die Muslime gar nicht erreichen und auch nicht in deren Namen sprechen können. Aber das war eben der erste Versuch von Sarkozy, so etwas einzuführen. Und seitdem gibt es diesen Dachverband auch in Frankreich. Ein anderes Phänomen, das dazu geführt hat, dass es dann tatsächlich zu einem allgemeinen Gesetz von Separatismus gekommen ist, ist die Génération Identitaire, eine starke rechtsextreme Bewegung in Frankreich von hauptsächlich jüngeren Menschen, die versucht hat, ein identitäres Gedankengut, Frankreich den Franzosen, ethnisch basierte Ideologien einzuführen. Die ist dann verboten worden von dem jetzigen Innenminister Darmanin. Nicht aufgrund des Gesetzes gegen Separatismus, sondern davor schon, weil man ihnen nachweisen konnte, dass es Verbindungen zu dem Attentäter in Neuseeland gab, finanzielle Verbindungen. Und aufgrund dessen konnte man sie dann auflösen. Aber auch dieser Aspekt, dass es eben eine sich radikalisierende Jugend in Frankreich gibt, die eher zum rechtsextremen Spektrum gehörte, hat dazu geführt, dass man angefangen hat, darüber nachzudenken. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel die Wähler von Marine Le Pen in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 sehr hoch sind. Also der Anteil der Wähler von Marine Le Pen bei den jungen Leuten ist bei ungefähr 30%, was eben ein Alarmsignal dafür ist, dass sich doch immer mehr Franzosen rechtsradikalem Gedankengut öffnen. Und das war eine der Überlegungen, die dazu geführt hat, man muss etwas tun, was all diese Richtungen abdeckt. Und wie Sie vielleicht wissen, jetzt im Wahlkampf wurde auch oft über Islamo-Gauchisme geredet, also über ein linksextremes Gedankengut, das dann Islamismus auch befördert, gegen das auch vorgegangen werden sollte. Da gab es zum Beispiel einen Zusammenstoß mit der Staatssekretärin, ungefähr das Äquivalent zur Staatssekretärin El Airi, die selber relativ jung ist, Anfang 30 und zuständig für Integration und religiöse Angelegenheiten. Und die hat 2021 einen Jugendkongress besucht, der ging es um Diskriminierung und Religionsverständnis innerhalb Frankreichs und war entsetzt nach den Vorträgen, die ja gehalten wurden, weil die Jugendlichen hauptsächlich über Diskriminierung geredet haben und hauptsächlich darüber, dass sie ihre Religion leben wollen und sich diskriminiert fühlen von dem Staat und von der Mehrheitsgesellschaft, aber überhaupt kein Thema war, wie sie sich selber einbringen können in den Staat. Und die hat dann sehr scharf reagiert und gesagt, hier muss was an werden. Diese Organisationen dürfen staatlich nicht weiter finanziert werden, anstatt gegen zu helfen, der Diskriminierung die Stirn zu bieten, haben die Jugendlichen eher dahingehend beeinflusst, sich gegen den Staat zu stellen und sich in einer eher linksradikalen Art und Weise zu radikalisieren. Und die hat dann eben ziemlich scharf diese staatlich finanzierten Jugendorganisationen verurteilt und gesagt, das muss abgeschafft werden, das muss irgendwie so geregelt werden, dass sie nur noch staatliche Finanzierung bekommen, wenn sie sich dann auch den Prinzipien der Republik verpflichten und nicht dahingehend arbeiten, dass Antidiskriminierung dazu führt, dass man die Prinzipien der Gleichberechtigung und der Demokratie ablehnt. Das ist so die Vorgeschichte. Also es hat sich in verschiedenen Arten und Weisen gezeigt, dass es ein Radikalisierungsproblem innerhalb Frankreichs gibt, das sich eben nicht nur auf tatsächlich radikalisierte Muslime bzw. Islamisten beschränkt, sondern eben auch im rechtsextremen Spektrum einen ziemlichen Zuwachs an Fürsprache gab. Teilweise dann mit den identitären Denken, dass es eben nicht nur sich auf Rechtsextreme beschränkt, sondern auch Teile der Linksextremen beeinflusst. Auch da Überschneidungen sind zwischen Rechtsextremismus und Linksextremismus beim identitären Denken, das eben die Prinzipien der Demokratie ablehnt. Daher hat dann Macron 2021 im Oktober eine Rede gehalten, die sehr viel Beachtung gefunden hat. Die war fast, ich glaube, sogar über 2 Stunden lang, in der er sehr, sehr viele Beispiele aufgeführt hat, die problematisch sind, unter anderem Busfahrer, die sich weigern, Frauen mitzunehmen, die in ihren Augen unzüchtig gekleidet sind, Personen, die sich weigern, Amtspersonen die Hand zu schütteln, das anderen Geschlecht, aber auch eben Rechtsradikale, die Shoah, den Holocaust leugnen und versuchen, muslimfeindliche Bilder zu transportieren und so weiter. Also er hat in einer sehr leidenschaftlichen und auch sehr ausführlichen Rede die Probleme dargestellt. Man muss allerdings sagen, dass sehr, sehr viele seiner Beispiele sich auf Islamismus bezogen haben, eher weniger auf Rechtsextremismus und Linksextremismus. Er hat beide Felder aber auch erwähnt und auch Beispiele gebracht. Aber das größte Problem, was er benannt hat, und das ist auch in Frankreich so diagnostiziert, ist der Islamismus. Also auch der Innenminister Darmanin sagt ganz klar, anders als die Innenministerin in Deutschland, dass das größte Problem in Frankreich Islamismus ist, nicht Rechtsextremismus. Obwohl die Gefahr gerade der Generation Identitaire und ihrer Ableger bekannt ist und auch anerkannt ist. Auf diese Rede folgend, das war am 2. Oktober 2021, ein paar Tage später wurde Samuel Paty ermordet auf der Straße. Also es war zeitlich umgekehrt. Sehr, sehr viele behaupten in der Presse, wenn sie das Gesetz eingeben, zu dem wir jetzt kommen, Loi Separatisme oder eben Confrontant le Respect pour les principes de la République, so heißt das Gesetz, dann stoßen sie als allererstes auf sehr viele Seiten von entweder Al Jazeera oder türkischen Propagandakanälen, die das Gesetz denunzieren als sich gegen alle Muslime richtend und sagen, das sei eine Folge von dem Anschlag auf Samuel Paty gewesen und das würde jetzt auf alle Muslime ausgedehnt. Aber der zeitliche Ablauf ist umgekehrt. Macron hat diese Rede gehalten, bevor der Anschlag passiert ist und die Motivation zu dieser Rede war unter anderem diese starke Zahl an Radikalisierten, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, aber auch eine sehr, sehr große Zahl an kleineren Anschlägen in Frankreich, die sich direkt gegen Polizisten gerichtet hat. Und wenn man, das gibt sogar bei, ich glaube sogar bei Wikipedia einen Artikel Anschläge in Frankreich, wenn man das eingibt, dann gibt es eine ganze Liste von kleineren Anschlägen, bei denen Polizisten getötet wurden oder Staatsangestellte. Und das ist einer der Auslöser gewesen, dass man gesagt hat, oh, man muss da auch hingucken. Und teilweise waren es dann eben auch, wie ich eben gesagt habe, Staatsangestellte, die sich sogar dem Islamischen Staat angeschlossen haben, aus der Armee oder der Polizei oder beziehungsweise zum Beispiel ein ITler im Staatsdienst, der sich radikalisiert hat, der sogar Zugriff auf vertrauliche Daten hatte und der zwei seiner Kollegen ermordet hat. Also auch das hat man festgestellt und daher hat man dann angefangen, dahin zu gucken. Und so ist dann auch, so kommen wir zu dem Gesetz, dass es im Juli 2021 beschlossen wurden, in Kraft getreten im August 2021, also noch nicht sehr, sehr lange her. Und das hat den Hintergrund, dass es sich laut den offiziellen Verlautbarungen des Innenministeriums auf bestimmte Bereiche bezieht. Und der erste Bereich ist tatsächlich Staatsangestellte. Und zwar genau aus dem Grund, dass man gesehen hat, aha, wir haben ein Problem, wir müssen erstens die Staatsangestellten schützen vor Drohung, siehe Samuel Paty, aber wir müssen auch sicherstellen, dass diejenigen, die für uns arbeiten, im Sinne der Republik arbeiten, dies auf Grundlage der Prinzipien der Republik tun. Das heißt, man hat gesagt, man muss auch Staatsangestellte verpflichten, sich diesen Prinzipien zu verpflichten. Das war einer der größten und ersten Säulen dieses neuen Gesetzes. Und ganz grundsätzlich zu dem Gesetz, wenn Sie das lesen, das ist erstmal sehr verwirrend, weil es nicht ein Gesetz ist, wie man sich das als Laie, als Nichtjurist vorstellt, wo man sagt, aha, man hat irgendwie einen Gesetzestext und der beschränkt sich dann auf 30 Seiten und das sind ganz konkrete Maßnahmen, sondern das Loi sur le Separatisme greift hauptsächlich andere Gesetze auf, die bereits bestehen und ändert diese, verschärft die in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, man hat die bestehenden Gesetze genommen und ergänzt jeweils die Gesetze. Wie das funktioniert, kommen wir gleich noch zu. Das Gesetz bezieht sich auf die Bereiche, die der Innenminister genannt hat, sind erstmal Staatsangestellte, die stärker kontrolliert und geschützt werden sollen. Das zweite sind staatliche Aufgaben, die von nichtstaatlichen Akteuren übernommen werden, unter anderem zum Beispiel Sportvereine, Jugendfreizeitbetreuung und so weiter, die stärker verpflichtet werden und stärker kontrolliert werden. Es soll im dritten Anlauf Gleichberechtigung durchsetzen. Also Macron hat sehr viele Beispiele genannt, wie eben der Busfahrer, der sich weigert, eine Frau mitzunehmen, die Minirock anhat, die sich auf die Durchsetzung von Gleichberechtigung beziehen. Und da ist zum Beispiel eins der Beispiele, die man sagen kann. Das Gesetz führt einen Abschnitt ein, das sich auf ein anderes Gesetz bezieht, das sich um sexuelle Belästigung dreht. Und da wird dann einfach ergänzt, sexuelle Belästigung wird bestraft und Drohung und jede Art von Einschüchterung aufgrund des Geschlechts. Das ist dann die Ergänzung, die das Loi Separatisme einführt in Bezug auf dieses andere Gesetz. Und so ist es in vielen Bereichen, dass dann eingegriffen wird, auf ein bestimmtes Gesetz zurückgegriffen und dieses einfach ergänzt. Dann soll als viertes nach Staatsangestellte, staatliche Aufgaben, Durchsetzung der Gleichberechtigung, Online-Hetze bekämpft werden. Das hat den Hintergrund, dass eben zum Beispiel gegen Samuel Paty vorgegangen wurde, indem man einfach Falschinformationen über das Internet verbreitet hat. Also es soll stark bestraft werden, wenn man private Informationen ins Netz stellt, die andere Personen gefährden können. Und dann wurde angegeben, dass der Paragraph von 1905 reformiert werden soll. Und dazu fangen wir hinten an nochmal, weil ich das schon erwähnt habe, dass es eben das Gesetz der Religion und Staat getrennt hat. Das ist allerdings nicht das Gesetz, auf dem die meisten Glaubensvereinigungen aus dem islamischen Bereich sich stützen, sondern die stützen sich ähnlich wie in Deutschland auf ein Gesetz, das einfach die Gründung von Organisationen beinhaltet. Und zwar ist das von 1901. Das war das Gesetz, das jedem erlaubt, sich in irgendeiner Form zu organisieren. Und dieses Gesetz erlaubt halt die Gründung von Vereinen, von Stiftungen und so weiter. Und 90% der in Frankreich einsässigen islamischen Organisationen sind schlicht Vereine, sind nicht der Religion angehörig. Also keine offiziellen religiösen Vereine, sondern Vereine, die unter anderem religiöse Aufgaben wahrnehmen. Diese beiden Gesetze sollen jetzt nochmal reformiert werden mit diesem Loi Separatisme. Unter anderem wird damit sichergestellt, dass diejenigen, also es soll unterschieden werden zwischen was ist tatsächlich Religion und was ist tatsächlich kulturelle Aufgabe. Und das ist auch einer der Kritikpunkte an dem Gesetz, weil beides sehr schwammig ist. Und der Hintergrund ist, dass man festgestellt hat, dass es Wahlkampfveranstaltungen und politische Aufrufe in zum Beispiel Moscheen gab und das soll damit verboten werden. Also es soll ganz klar gesagt werden, das ist eine religiöse Vereinigung und die führt religiöse Aufgaben durch, also Gottesdienste, Predigten, Seelsorge und so weiter. Und in solchen Städten darf keine politische Agitation stattfinden. Also weder Wahlkampf noch Politik, also Wahlempfehlungen noch Aufrufe zu irgendwelchen Kampfhandlungen und so weiter. Was man erreichen will, ist, dass diejenigen, die sich religiösen Aufgaben verschrieben haben, sich dem Gesetz von 1905 zuordnen müssen. Und das ist das Erste, was man geregelt hat. Die erste Maßnahme ist, dass die Präfekten in den Departements in Frankreich, Frankreich ist ja zentral regiert und aufgeteilt in verschiedene Departements. Und in jedem Departement wird natürlich die Kommunalverwaltung demokratisch gewählt, aber jedes Departement hat einen Präfekten, das geht auf napoleonische Zeiten zurück, der direkt dem Innenminister unterstellt ist, also die Zentralregierung vertritt. Und der Präfekt in den jeweiligen Gebieten hat weitreichende Macht über Polizei und alles, was die innere Sicherheit betrifft. Und man versucht über diese Präfekten dann auch die Glaubensgemeinschaften und Organisationen in den Präfekturen wiederum zu kontrollieren. Das läuft so, dass die Vereine in den jeweiligen Präfekturen dem Präfekten jetzt melden müssen, was sie tun. Wenn sie Gottesdienste abhalten, müssen sie melden, in welchen Orten, also tatsächlich konkret in welchem Haus. Damit soll verhindert werden, dass es diese Wohnzimmermoscheen gibt und Garagenmoscheen in irgendeinem Hinterhaus. Also sie sind verpflichtet zu melden, wo sie sich treffen und was sie dort durchführen. Wenn sie sagen, wir führen dort Gottesdienste auf, sollen sie verpflichtet werden, von einem Verein zu einem religiösen Verein nach dem Gesetz von 1905 zu werden, sodass man sie als religiöse Vereinigung einstufen kann. Da das sehr viele sind, wird das eine Zeit dauern und es ist auch nicht ganz klar, wie das durchgesetzt werden soll. Aber es wird dadurch, dass die Vereine jetzt alle verpflichtet werden, das ist der nächste Schritt, der eingeführt wurde, ihre Finanzen offen zu legen, kann man es leichter feststellen. Und damit wird dem Präfekten sozusagen die Kontrolle gegeben über die jeweiligen Religionsgemeinschaften in seiner Präfektur. Das betrifft übrigens nicht nur islamische Organisationen, das betrifft auch die Kirchen, die dagegen ziemlich Sturm gelaufen sind, dass sie ihre Finanzen offenlegen sollen. Die fanden das überhaupt nicht komisch. Vor allem die protestantische Kirche hat massiv agitiert gegen dieses Gesetz und gesagt, das gefährdet die Religionsfreiheit. Und konkret sieht das so aus, dass alle Vereinigungen, egal ob religiös oder nicht religiös, die ein Volumen von über 153.000 Euro pro Jahr erreichen, ihre Finanzen offenlegen müssen. Außerdem müssen sie alle Spenden aus dem Ausland, die 10.000 Euro überschreiten, offenlegen. Wenn sie also 10.000 Euro bekommen aus dem Ausland, müssen sie die sowieso angeben. Wenn sie zusätzlich über 153.000 Euro insgesamt haben im Jahresabschluss, müssen sie alle Finanzen offenlegen und dann jede Überweisung aus dem Ausland gesondert ausführen. Wenn sie noch dazu nicht ein nicht religiöser Verein sind, sondern ein religiöser Verein. Nach dem Gesetz von 1905 müssen sie zusätzlich einen Wirtschaftsprüfer bestellen, was Auswirkungen auf die Buchführung hat und damit doppelte Buchführung ist damit verknüpft und so weiter. Es ist eine ziemlich starke Kontrolle, die eingeführt wird und diese Berichte müssen den Präfekten vorgelegt werden. Das ist auch einer der Gründe, warum die Kirche dagegen protestiert hat, weil das einfach ein sehr großer Aufwand ist, wobei die Kirchen den wahrscheinlich eher stemmen können als kleinere Vereine. Aber man geht eben davon aus, dass ein Verein, der über 150.000 Euro Jahres, sagen wir nicht Umsatz machen die ja nicht, sondern Volumen hat, kein kleiner Verein mehr ist und sich das leisten kann. Das ist also eine der Kontrollen. Die andere Kontrolle ist eben auch im finanziellen Bereich dieser Organisation. Und zwar müssen die dem jeweiligen Präfekten aus ihrem Bezirk melden, wenn sie vorhaben, ein Gotteshaus zu bauen. Also die Angabe bezieht sich nicht nur darauf, wo sie jetzt ihre Gottesdienste durchführen, sondern auch, wenn sie planen, in Zukunft ein Gebäude zu errichten oder einen langfristigen Mietvertrag abzuschließen, muss das auch gemeldet werden, und zwar inklusive der Kreditsummen und wo sie beabsichtigen, diesen Kredit aufzunehmen. Das hat den Hintergrund, dass man versucht, den ausländischen Einfluss auf Frankreich zu reduzieren. Es gibt ja nicht nur die türkischen Verbände, die staatlich finanziert werden und damit der zunehmenden Islamisierung der Türkei, sagen wir mal, anheimfallen, sondern es gibt eben auch in Frankreich viele Verbände, die aus Saudi-Arabien und Katar finanziert werden. Da gibt es etliche Studien und Bücher zu. Unter anderem gab es auch die Katar Papers, die geleakt wurden, die gezeigt haben, dass es direkten Einfluss gibt von Islamisten in Katar, die bestimmte religiöse Organisationen in Frankreich fördern, und zwar nicht nur religiöse Organisationen, sondern eben auch Universitäten, Sportverbände und andere Organisationen, die potenziell eben auch radikalisieren können. Es wird immer wieder gefragt nach den Konsequenzen, wenn man das nicht macht. Tatsächlich sind die im Fall von den buchhalterischen Auflagen relativ gering. Also die Konsequenz, wenn man diese Buchhaltung nicht einführt, ist zwischen einer Geldbuße zwischen 1.500 bis 3.500 Euro, was nicht sehr stark ist als Hebel, aber der sehr starke Hebel ist der Entzug der Gemeinnützigkeit. Also die verlieren dann die Berechtigung, steuerabzugsfähige Spendenbescheinigungen auszugeben. Und das tut natürlich weh, gerade bei Vereinen, die dadurch natürlich ihre Unterstützer verlieren. Und das ist so der Hebel, mit dem man versucht, da die dazu zu bewegen, mitzuarbeiten und sich diesem Gesetz dann auch tatsächlich nicht einfach nur eine Strafe zu stellen, sondern sich dem Gesetz tatsächlich zu stellen, weil sie eben, wenn sie nichts angeben, wenn sie nicht sich öffentlich machen und sie werden observiert, dann droht ihnen die Auflösung. Also das ist dann der stärkste Hebel. Das ist so das fünfte Element, das die staatliche Kontrolle über finanzielle Mittel erlaubt. Dann gehen wir von hinten nach vorne, der Online-Hetze. Da gab es bereits Gesetze auch in Frankreich, auf die wiederum mit diesem Loi-Separatisme zurückgegriffen wird. Und zwar wird jetzt sehr stark bestraft, wenn man private Informationen über Personen ins Netz stellt, aufruft zu hetzen, behauptet zum Beispiel, sie hätten etwas getan, wie zum Beispiel den Propheten Mohammed zu diskreditieren. All das wird unter Strafe gestellt mit bis zu 5 Jahren Gefängnis und hohen Geldstrafen. Wenn man zum Beispiel einen Mordaufruf gegen Lehrer, können bis zu 75.000 Euro Geldstrafe und 5 Jahre Gefängnis nach sich ziehen. Und auch Drohungen gegen Staatsangestellte. Also Drohungen gegen Staatsangestellte werden eben auch mit bis zu 1 Jahr Gefängnis bestraft oder 15.000 Euro Geldstrafe. Das Ähnliche ist das Hindern eines Lehrers am Unterricht. Also wenn zum Beispiel Sexualkundeunterricht gestört wird, dann kann das auch belangt werden mit bis zu 1 Jahr Gefängnis und 15.000 Euro Strafe. Da sehen Sie auch schon, wo es hakt. Minderjährige fallen natürlich nicht unter Gesetze wie Volljährige. Das heißt, da wird sich zeigen, ob das so überhaupt umgesetzt werden kann. Wenn ein 12-Jähriger im Unterricht sich weigert, am Sexualkundeunterricht teilzunehmen, wird es sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass man das Kind mit so einer hohen Geldsumme oder sogar mit Gefängnis bestraft. Das heißt, da muss es natürlich wiederum Verfahren geben, wie man diese Kinder auffängt, weil da ist klar, dass man nicht einfach nur mit Repression vorgehen kann. Und da ist auch einer der Punkte, zu denen ich gleich komme, einer der Kritikpunkte an dem Gesetz. Aber gehen wir erstmal so ein bisschen durch, welche Maßnahmen eingeführt wurden. Der dritte Punkt war Gleichberechtigung. Da gibt es verschiedene Sachen. Einerseits wurden die Gesetze über sexuelle Nötigung und so weiter ausgeweitet, zum Beispiel auf Drohung, wenn die Frau sich nicht tüchtig bekleidet in den Augen, dass das bestraft werden kann. Sehr stark wird bestraft zum Beispiel das Ausstellen von Jungfräulichkeitszertifikaten. Das hat anscheinend ein Ausmaß angenommen, das öffentlich bekannt wurde. Und zwar gab es Ärzte, Frauenärzte, die dann den Frauen bestätigen sollten, dass sie noch Jungfrauen sind. Und das wird jetzt bestraft, um durchzusetzen, dass es eben ein absoluter Eingriff in die Privatsphäre der Frau und widerspricht jedem Prinzip der Gleichberechtigung. Und das wird mit 15.000 Euro bzw. bis zu 1 Jahr Gefängnis bestraft für alle medizinischen Angestellten und alle, also sowohl Ärzte als auch Krankenschwestern, egal wer daran beteiligt ist, wird bei Bekanntwerden so eines Zertifikats damit belangt. Dann kommt es zu den staatlichen Aufgaben, die durch private Organisationen wahrgenommen werden. Das ist unter anderem dieses von El Airi kritisierte Jugendorganisation, und da ist der Hebel, dass man sie unterschreiben lässt, dass sie den staatlichen Prinzipien verpflichtet sind. Eine Verpflichtungserklärung, sehr ähnlich der, die in Deutschland Christina Schröder schon mal vorgeschlagen hatte für staatlich finanzierte Vereine. Und die unterliegen dann natürlich auch oft den Regeln, die dann nach 1901, dem Paragraph 1901 für nicht religiöse Organisationen formuliert wurden und müssen eben auch ab einem bestimmten Volumen ihre Finanzen offenlegen. Die werden wahrscheinlich sehr viel weniger betroffen sein von der Regelung, dass sie finanzielle Unterstützung aus dem Ausland bekommen, sondern das sind dann bei Sportvereinen und so weiter eher Organisationen, die dann eben offenlegen müssen, wie viel sie überhaupt einnehmen und eben mit der Verpflichtungserklärung auch dafür sorgen müssen, dass sie die staatlichen Prinzipien einhalten. Und das wurde ausgeweitet, nicht nur auf die Organisation an sich, sondern auch auf deren Angestellte. Das heißt, wenn einzelne Angestellte zum Beispiel in einem Jugendsportverband oder in einer anderen Jugendfreizeiteinrichtung Meinungen äußern, die ganz eindeutig zum Beispiel Aufrufe zum Dschihad gegen staatliche Prinzipien gehen, ist auch die Organisation dann in der Verantwortung und wird mit angeklagt. Also die können sich dann nicht mehr rausreden und sagen, das war ja nur unser Angestellter, was sollen wir denn da machen, Meinungsfreiheit, sondern die Organisation wird mitbelangt. Und die müssen auch ihre jeweiligen Angestellten und auch Subunternehmer verpflichten, diese Prinzipien einzuhalten und sind dafür zuständig. Wie das dann in der Praxis aussieht, wie gesagt, das Gesetz ist erst seit August in Kraft, ist fraglich und wird wahrscheinlich einiges an Gerichtsprozessen nach sich ziehen. Aber das ist einer der Hebel, die man eingeführt hat. Und zuletzt auf staatlicher Ebene für die direkten Staatsangestellten ist der Hebel, dass sie natürlich auch eine Verpflichtungserklärung unterschreiben müssten, was eigentlich selbstverständlich ist. Das ist ja schon enthalten in den meisten Staatsverträgen und gleichzeitig aber sehr stark geschützt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel Polizisten mit Migrationshintergrund aus ihrer eigenen Community bedroht werden, dann gibt es da eben auch einen starken Hebel. Das wird eben auch mit Gefängnis und sehr hohen Geldstrafen bestraft, wenn man so jemanden bedroht, damit die größeren Schutz erlangen für ihre Tätigkeit und auch besser argumentieren können, dass sie sich verpflichtet haben, dem Staat zu dienen und sich damit dem Gruppendruck entziehen. Das ganze Gesetz setzt auf gegen, das ist eben auch der Hintergrund, auf den man das aufgesetzt hat, das, was man in Frankreich Kommunitarisme nennt. Also die Zurückziehung in eine Gruppe vom individuellen Rechten, das Unterstellen der individuellen Rechten unter eine Gruppe, sei es eine ethnische Gruppe, sei es eine religiöse Gruppe oder eine irgendwie anders geartete ideologische Gruppe. Also alles, was Kommunitarisme ist, alles, was sozusagen dieses Kollektiv über den Einzelnen stellt, wird als Gefahr für die Gesetze der Republik angesehen und damit folgt. Und wenn das eben dann zum Beispiel ist, du gehörst doch zu uns, du bist doch einer von uns und du müsstest doch für uns was tun und als Polizist dich doch für unsere Gemeinschaft einsetzen, das wäre sozusagen ein Punkt, wo man sagt, nein, das kann nicht sein, dass man die Regeln der Gemeinschaft, sei es kulturelle Regeln, religiöse Regeln, was auch immer für Regeln, über das Gesetz stellt, über die individuellen Rechte. Und damit würde man dann dagegen vorgehen. Ich gucke mal eben. Ja, das waren die konkreten Sachen. Es ist vielleicht nochmal gut zu wissen, so wie sich das im Konkreten auswirkt. Also bis jetzt hat der Innenminister Darmanin angegeben, dass von 2500 Moscheen in Frankreich über 90 auf eine Liste gesetzt wurden, die als gefährdet betrachtet werden. Also man hat bei den Moscheen gesagt, diese 90 Moscheen sind in irgendeiner Form aufgefallen und die bekommen dann Auflagen. Teilweise werden sie temporär geschlossen nach dem Gesetz. Jetzt kann man eine Moschee oder eine andere Vereinigung für 3 Monate schließen, auflösen und dann nochmal um weitere 3 Monate verlängern, bis bestimmte Auflagen erfüllt wurden. Das kann gehen von der Auswechslung des Imams bis zur kompletten Auflösung der Curricula, die verschiedensten Auflagen, die dargestellt werden. Also Darmanin antwortet seinen Kritikern, dass das sehr, sehr harte und sehr durchgreifende Strafen sind, damit, dass es relativ wenige sind. Ich finde, 90 Moscheen sind nicht wenig, aber 22 sind verboten worden aufgrund der Äußerungen des Imams. Meistens waren es die Äußerungen des Imams oder auch zum Beispiel, weil extremistische Literatur gefunden wurde in den Moscheen. Die haben ja oft so kleine Büchershops, also überhaupt Shops mit Devotionalien und so weiter, aber auch eben mit Büchern. Und wenn dann Bücher gefunden wird, die auf dem Index stehen, hat man die eben auch verboten. Da gibt es zum Beispiel Kritik, weil man sagt, einige dieser Bücher sind in staatlichen Bibliotheken zu finden. Wie kann es sein, dass man eine Moschee verbietet, weil man ja Schriften findet, die man in staatlichen Bibliotheken auch bekommen kann? Aber natürlich ist die Einordnung eine andere. Ne? In einer Bibliothek zu Forschungszwecken ist was ganz anderes, als wenn man die jetzt als Anweisung zum Beispiel an Schüler verkauft. Das sind so die Rahmenbedingungen. In der Praxis sieht das, kann das sehr, sehr weitreichend sein. Und das ist nicht nur das Loi Separatisme, sondern auch die Antiterrorgesetze. Also gab es zum Beispiel eine Moschee, wo der Imam verdächtigt wurde. Sie wurden observiert. über mehrere Jahre. Und dann hat das Innenministerium ein Memo Blanche, so heißt das, ein weißes Papier erstellt über die Moschee und den Imam und hat in diesem Papier festgestellt, durch die Observierung, er hätte zum Dschihad aufgerufen in der Moschee selbst. Die Moschee wurde daraufhin geschlossen und die Konten des Imams eingefroren. Das ist ein Franzose, der Sozialarbeiter ist, der jetzt Auflagen bekommen hat, mit wem er sich treffen darf, wem er sich nähern darf. Seiner alten Kongregation darf er sich nicht mehr nähern und eben seine Konten wurden eingefroren, bis dieser Fall geklärt ist. Er bekommt 500 Euro zur Verfügung und kann sozusagen sein eigenes Gehalt nicht mehr in Anspruch nehmen. Also es sind schon ziemlich weitreichende Verfahren, die da eingeleitet werden teilweise. In Frankreich gibt es ein anderes System als in Deutschland bei Gefährdern. Die sind viel schneller auf der Gefährderliste, das heißt Fichier S. In Deutschland sind Gefährder eine ziemlich hohe Einstufung, also man muss einige Kriterien erfüllen, um als Gefährder zu gelten. In Frankreich ist das relativ viel lockerer, weil man als Gefährder gilt. Das sind über 20.000 Personen, die mittlerweile in Frankreich als Gefährder geführt werden. Und von diesen starken Gefährdern, da gibt es unterschiedliche Kategorien, aber diejenigen, die als starke Bedrohung für die öffentliche Ordnung angesehen wurden, ist nach Damagnan mittlerweile 2/3 abgeschoben worden. Also dann wird, wenn es Doppelstaatsangehörigkeiten sind oder eben nur die ausländische Staatsangehörigkeit, bei Doppelstaatsangehörigkeiten wird die Staatsangehörigkeit entzogen, die französische, und die Abschiebung eingeleitet. Das ist deshalb möglich. Die meisten Abschiebungen scheitern ja daran, dass die Herkunft in Anführungszeichen, weil die meisten sind ja in Frankreich geboren, sich bisher geweigert haben, diese Personen aufzunehmen. Damanin hat da ein Verfahren angestoßen, vor allem mit nordafrikanischen Ländern, indem er die unter Druck gesetzt hat und einfach alle Visa gecancelt hat. Also in einem mehrstufigen Verfahren hat gesagt, wenn ihr Straftäter nicht zurücknimmt oder beziehungsweise Gefährder, dann werden wir euch die Business-Visa kürzen, verweigern und auch die Touristen-Visa. Und das hat dazu geführt, dass sie dann irgendwann nachgegeben haben und gesagt haben, okay, dann akzeptieren wir das, dass sie zurückgeschoben werden, weil sie ja oft gar nicht aus dem Land kommen. Das war eine der Maßnahmen, die Damanin selber eingeleitet hat, der auch teilweise algerischer Herkunft ist. Der hat das in die Länder geflogen und hat halt gesagt, wir brauchen hier Verträge. Ihr müsst diese Leute zurücknehmen. Ja, ist eine der ziemlich durchgreifenden Konsequenzen. Im rechtsextremen Spektrum wurden hauptsächlich Internetseiten verboten, aufgrund des Loi Separatisme bis jetzt. Nur zur Erinnerung, es ist relativ neu, also man wird noch sehen, wie sich das durchsetzt. Also gab es einen Neonazi, der 2 Seiten betrieben hat, auf dem der Holocaust geleugnet wurde, auf dem behauptet wurde, es hätte nie Gaskammern gegeben. Diese Seiten sind verboten worden und der Mensch eben selber auch mit Bußgeldern belegt. Und das ist hauptsächlich im rechtsextremen Spektrum. Und jetzt kürzlich, vor erst einer Woche, wurde Le Gall, das ist eine Antifa-Gruppe aus Lyon, verboten. Da hat man über mehrere Monate die Köpfe dieser Gruppe observiert, ist ihnen auf dem Weg zur Arbeit gefolgt, hat die Arbeitgeber befragt, teilweise Wohnungsdurchsuchungen unternommen und aufgrund der Erkenntnisse des Innenministeriums dann die Gruppe verboten. Die werden dagegen juristisch vorgehen. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte an diesem Gesetz, dass es halt Erkenntnisse des jeweiligen Innenministeriums, der jeweiligen Sicherheitsdienste sind, die nicht kontrollierbar sind. Das heißt, diese Memo Blanche, diese weißen Briefings über die jeweiligen Gefährder werden vom Gericht als Beweis akzeptiert. Die müssen nicht offenlegen, natürlich auch aus Sicherheitsgründen, wer observiert hat, wie, was konkret, also da steht zwar drin, was konkret gesagt wurde, aber der Beweis wird nicht geführt. Und das wird mit absoluter Sicherheit zu Verfahren führen, die das anfechten. Zum Beispiel der Imam, den ich eben erwähnt habe, dessen Konten eingefroren wurden, der sagt, natürlich hat er nie zum Dschihad aufgerufen und er wird natürlich ein Verfahren auch anstrengen gegen diese Vorwürfe. Und dann ist die Frage, was bleibt bestehen? Ne? Also man muss dann schon sehen, wie stark sind die Belege und wie weit kann man da gehen. Aber insgesamt ist es halt auf starke Repressionen ausgelegte Sachen. Eigentlich, und da kommen wir dann zu den letzten Aspekten, eigentlich sollte es eben darum gehen, dass die eine Säule Staat ist, die zweite Säule ist sozial. Die dritte Säule ist islamische Organisationen selber. Bis jetzt waren das alles staatliche Repressionen, staatliche Maßnahmen. Die sozialen Aspekte, die auch angelegt sind, sollen heißen, es gibt zum Beispiel in Schulen, jetzt wurde ein System eingeführt, in dem Lehrer Gefährdung melden können. Also nicht nur Drohung gegen sich selber, sondern zum Beispiel auch Schüler, die sagen, sie möchten gerne Geschlechtertrennung, oder Mädchen, die einem Jungen nicht die Hand geben wollen oder einer männlichen Lehrperson nicht die Hand geben wollen oder sich in irgendeiner anderen Art und Weise äußern. Und da sollen Maßnahmen ergriffen werden, dass zuerst mal die Klassen halbiert werden, damit bessere Beschulung der Kinder möglich ist. Das ist bei 300.000 Kindern schon passiert. Da wurde die Klassengröße auf 12 Kinder reduziert. Aber was noch fehlt und was offen ist, und da fehlt es auch vor allem an Personal, ist dann die Begleitung dieser Kinder. Also es gab ein Meldungssystem, zum Beispiel auch bei Schulen, bei denen die Gedenkminute an Samuel Paty gestört wurde. Da gab es relativ viele Meldungen. Dann gab es eben Ansprachen der Eltern, Ansprachen der Kinder, Sozialarbeiter, die sich dann mit den Familien auseinandersetzen sollen. Aber das ist alles relativ schwammig. Also bis jetzt ist das noch nicht wirklich klar, was da konkret unternommen werden soll, um die Kinder zu schützen. Also es geht ja nicht nur darum, die Leute zu bestrafen, sondern es sollte ja eigentlich darum gehen, zu verhindern, dass sie sich weiter radikalisieren und den Kindern Möglichkeiten geben, vor Radikalisierung geschützt zu werden. Und das ist alles noch relativ schwammig. Also man hat auf jeden Fall Geld investiert um kleinere Klassengrößen. Es gibt Auflagen für das Homeschooling, also einfach die religiösen Institutionen, die privaten Institutionen wurden auch verpflichtet, sich jetzt den Prinzipien der Republik zu verpflichten und werden stärker kontrolliert. Die Beschulung zu Hause wurde fast untersagt. Es gibt nur noch ganz wenige Ausnahmen, aus denen Kinder zu Hause beschult werden dürfen, sei es eine Behinderung, ein starker künstlerischer Grund, also zum Beispiel ein Musikgenie, was 6 Stunden zu Hause üben muss und dann nebenher sozusagen beschult wird. Und solche Sachen sind Ausnahmen, aber insgesamt wurde das Zuhausebeschulen stark unterbunden und es wird verpflichtet, ab 3 Jahre eigentlich zu beschulen, also auch in Kindergärten zu gehen, sodass die meisten Kinder von diesen 60.000 Kindern, die bisher über 60.000, die bisher zu Hause beschult wurden, jetzt in staatliche Einrichtungen gehen müssen. Also das wurde gemacht. Man überprüft dann die Eltern, die sagen, wir wollen das Kind zu Hause selber unterrichten, auf Gesinnung. Wie das aussieht, ist eben auch eine Frage. Es ist nicht ganz einfach dann zu sagen, weil es ist ja nicht verboten, gläubig zu sein. Wo ist da die Grenze, wird sich dann eben auch nochmal zeigen in der Praxis. Wir werden auch nochmal eine Veranstaltung machen dazu, dann in ein paar Monaten, wenn das Gesetz mindestens 1 Jahr alt ist und je nachdem, was sich jetzt ergibt mit der Präsidentschaftswahl, welche Änderungen sich ergeben, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis auswirkt. Und die dritte Säule sind die islamischen Organisationen. Wie ich gesagt hatte, hat Sarkozy angefangen, einen Dachverband zu gründen von islamischen Organisationen. Und der ist jetzt überführt worden in einen neuen Dachverband. Und zwar hat man letztes Jahr eine Charta der Prinzipien rausgegeben von der Grand Mosquée de Paris, also der größten Organisation in Paris. Der Vorsteher der Moschee oder der Rektor der Moschee vielmehr hat ein Papier formuliert, eine Charta, die ganz klar formuliert, dass alle religiösen Angelegenheiten sich der Verfassung, der französischen Verfassung unterzuordnen haben, in der feststeht, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und jede Form, die dagegen, also jede religiöse Vorgabe, die gegen Gleichberechtigung verstößt, unterlassen ist. All diese Sachen wurden festgeschrieben und diese Charta wurde zur neuen Grundlage für einen neuen Dachverband der islamischen Organisation, der diese staatliche Trennung von Staat und Kirche stark auflöst, weil jetzt nämlich der Staat bestimmt, wer da drin sitzen soll. So ziemlich analog, die haben sich tatsächlich ein Beispiel genommen an der Deutschen Islamkonferenz und schreiben jetzt vor, dass es so Individuen sein müssen, die auch darin vertreten sind, die nicht aus diesen traditionellen islamischen Verbänden kommen. Es müssen mindestens 1/4 Frauen sein und es muss ein ausgewogenes Verhältnis der jeweiligen islamischen Organisationen in Frankreich repräsentiert sein. Und dieser neue Zusammenschluss soll dann ein Konzept entwickeln für eine Imam-Ausbildung in Frankreich, weil man davon ausgeht, dass wenn die Imame, die jetzt hauptsächlich aus dem Ausland tatsächlich kommen oder im Ausland ausgebildet werden, in Frankreich ausgebildet und sozialisiert sind, dass es dann zu einem quasi moderateren Islam kommt und damit auch die Radikalisierungstendenzen abnehmen. Das ist ein ähnliches Konzept wie das, das man in Deutschland bisher verfolgt hat, dass man sagt, man arbeitet mit den islamischen Organisationen zusammen. In Deutschland, jetzt aus meiner Sicht, aus meiner beruflichen Praxis, hat es nicht funktioniert. Aber das ist eben das, was man jetzt plötzlich in Frankreich angeht, dass man eben sagt, also das Islamkolleg, was man in Deutschland gegründet hat, so etwas Ähnliches will man errichten und zwar in Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden in Frankreich. Wobei man da nochmal zum Hintergrund sagen muss, dass es in Frankreich eine andere Diskussion innerhalb der islamischen Gelehrten und ist der Muslime selbst gibt. In Frankreich gibt es eine starke und sehr bekannte Fraktion von Gelehrten, unter anderem die Ben Sheikhs, die beiden Brüder Ben Sheikh, Khaled Ben Sheikh, Suhaib Ben Sheikh, die Söhne des vorherigen Rektors der großen Moschee in Paris sind, die beide Sufis sind und für einen sehr liberalen Islam stehen, die auch enormen Einfluss auf die theologische Debatte haben. Auch der Direktor der großen Moschee in Paris, Dalil Boubou, Aboubakr, der bis 2020 Direktor war, hat sich stark gegen Islamismus gestellt. Ist selber eher konservativ, würde ich sagen, aber musste unter Polizeischutz gestellt werden, weil er sich gegen bestimmte islamistische Tendenzen gestellt hat. Also die haben schon einen großen Einfluss auch auf die tatsächlichen Gläubigen. Und die Diskussion ist viel schärfer und viel öffentlicher über den Unterschied zwischen Islam und Islamismus in Frankreich generell. Wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, gibt es natürlich sehr viele Islamisten, die gegen die Maßnahmen Stimmung machen und auch falsche Informationen verbreiten. Unter anderem wurde verbreitet, dass ein totales Kopftuchverbot in Frankreich eingeführt werden sollte. Das Quatsch war, es wurde immer abgelehnt, war nie vorgesehen. Die also versuchen jetzt gerade auch im Wahlkampf, wenn man sich auf Twitter verfolgt, wenn man da französischen Islamisten auf Twitter folgt, gab es etliche Twitter-Spaces, es gab auf Clubhouse-Spaces, wo alle möglichen Falschinformationen verbreitet wurden, die dann teilweise auch von Erdogan aufgenommen wurden oder von dem pakistanischen Premier. Und daraufhin haben dann 100 prominente Muslime in Frankreich selbst ein Papier verfasst und gesagt, nein, wir stehen für das Gesetz, für diese Loi Separatisme, möchten, dass es ein Gesetz gibt, das vorgeht gegen Islamismus. Und wir sind der Meinung, dass es gerade für uns ein Vorteil ist, wenn endlich unterschieden wird zwischen Muslimen als Gläubigen und Islamisten und das ganz, ganz klar geregelt wird. Also es gibt auch eine starke Bewegung, anders als in Deutschland, von prominenten Muslimen. Natürlich gibt es das bei uns in Deutschland auch, aber es sind nicht 100, die in der Liste stehen und sagen, wir stehen dafür. Und dann nochmal Hunderte, die sich dem anschließen. Ne? Also die Diskussion in Frankreich ist da auf innerhalb der islamischen Communities eine andere als hier. Ja, das zum Hintergrund. Also das sind eben diese drei gesellschaftlichen Aspekte, staatliche Repression bis Förderung, soziales Engagement, was noch sehr, sehr schwammig ist, und die islamischen Organisationen. Und auf der staatlichen Seite dann mit dem Loi Separatisme und dem Antiterrorgesetzen, die weitgehendes Eingreifen in Strukturen erlauben in Frankreich, bis hin zur Auflösung von Moscheen, von verschiedenen Vereinen, und vor allem als Hintergrund haben die Offenlegung der Finanzierung als starkes Instrument, um festzustellen, wer hat wo Einfluss auf die Organisation. Und die müssen zum Beispiel auch die Ausbildung der Imame offenlegen, wenn das gefordert ist und so weiter. Also das sind die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden. Wie gesagt, das Gesetz ist erst im August in Kraft getreten. Es gibt jetzt schon Gerichtsverfahren, die dagegen laufen. Es gibt auch Rügen durch Gerichte, die gesagt haben, es ist nicht genau definiert, was jetzt Extremismus ist. Es müsste besser definiert sein, damit dann die Maßnahmen nicht missbraucht werden können. Das ist einer der Kritikpunkte, wenn jetzt Marine Le Pen hat eine reale Chance, Präsidentin zu werden. Und einer der Kritikpunkte ist selbstverständlich, was passiert, wenn jetzt jemand im Amt ist, der selber Extremist ist und das gegen seine Gegner einsetzt. Und da wird man sehen, wie sich das dann entwickelt in den nächsten Monaten. Und daher werden wir natürlich auch wieder eine Veranstaltung dazu machen, dann mit einem französischen Kollegen, der daran beteiligt war, um zu sehen, wie sich das in der Praxis entwickelt. Ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie zuhören, dass Sie weiter Interesse zeigen. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal.
Das war
Bestandsaufnahme, Strategien gegen Islamismus.